Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext steht im 5. Buch Mose, Kapitel 16, die ersten 17 Verse. 5. Mose 16, der erste 17 Verse. Und da steht: Halte den Monat Abib und feiere dem Herrn, deinen Gott, das Passa. Denn im Monat Abib hat dich der Herr, dein Gott, bei Nacht aus Ägypten herausgeführt. Und du sollst dem Herrn, deinen Gott, als Passa Schafe und Rinder opfern an dem Ort, den der Herr erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Du darfst nichts Gesäuertes dazu essen. Du sollst 7 Tage lang ungesäuertes Brot des Elends dazu essen, denn du bist in eiliger Flucht aus dem Land Ägypten gezogen. Darum sollst du dein Leben lang an den Tag deines Auszugs aus dem Land Ägypten gedenken. Und es soll 7 Tage lang kein Sauerteig gesehen werden in deinem ganzen Gebiet, und von dem Fleisch, das am Abend des ersten Tages geschlachtet worden ist, soll nichts über Nacht bis zum Morgen übrig bleiben. Du darfst das Passa nicht in einem deiner Tore schlachten, die der Herr dein Gott dir gibt, sondern an dem Ort, den der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dort sollst du das Passa schlachten am Abend, wenn die Sonne untergeht, zu eben der Zeit, als du aus Ägypten zogst. Und du sollst es braten und an dem Ort essen, den der Herr dein Gott erwählen wird, und du sollst am Morgen umkehren und wieder zu deinem Zelt gehen. 6 Tage lang sollst du ungesäuertes Brot essen. Und am 7. Tag ist eine Festversammlung für den Herrn, deinen Gott. Da sollst du kein Werk tun. 7 Wochen sollst du dir abzählen. Wenn man anfängt, die Sichel an die Saat zu legen, sollst du anfangen, 7 Wochen zu zählen. Dann sollst du dem Herrn, deinen Gott, das Fest der Wochen halten und ein freiwilliges Opfer von deiner Hand geben, je nachdem der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinen Gott, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der an deinen Toren ist, und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und bedenke, dass du ein Knecht in Ägypten gewesen bist, und du sollst diese Satzungen bewahren und tun. Das Fest der Laubhütten sollst du 7 Tage lang halten, wenn du den Ertrag deiner Tenne und deiner Kelter eingesammelt hast. Und du sollst an deinem Fest fröhlich sein, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind. 7 Tage lang sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest feiern an dem Ort, den der Herr erwählen wird, denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen im ganzen Ertrag deiner Ernte und in jedem Werk deiner Hände. Darum sollst du von Herzen fröhlich sein. 3-mal im Jahr sollst du alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, soll alles männliche Volk vor Gott erscheinen an dem Ort, den er erwählen wird, am Fest der ungesäuerten Brote und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Aber niemand soll mit leeren Händen vor den Herrn erscheinen, sondern jeder mit dem, was er geben kann, je nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Wir haben Grund zu feiern. Das ist mein erster Punkt. Und das Thema lautet Feste feiern. Wir haben Grund zum Feiern von Festen oder zum Feste feiern. Und Israel natürlich auch. Israel sollte feiern. 3 der wichtigsten Feste werden hier in Kapitel 16 beschrieben. Alle Feste Israels sind mit der Errettung aus Ägypten, aus der Sklaverei verbunden. Also, das Passa, was verbunden ist oder geteilt ist mit dem Fest der ungesäuerten Brote. Am Anfang wurde es das Passa genannt, am Ende ja das Fest der ungesäuerten Brote. Eigentlich waren es 2 Feste, die aber zusammen gehörten und zusammen gefeiert werden sollten. Und an diesem Fest sollte eben bis ins Detail an den Auszug aus Ägypten gedacht werden. Dann das Fest der Wochen. Das wird im 2. Buch Mose auch Erntedankfest genannt und im 4. Buch Mose auch der Tag der Erstlingsfrüchte. Und es war ein Erntefest, Erntedankfest, das wurde zum Beginn der Ernte gefeiert. Aber auch hier wird der Bezug zur Sklaverei in Ägypten und zur Errettung hergestellt. Ja? Nach diesem Beschreibung dieses Festes steht dann im Vers 12, denke daran, dass du Knecht in Ägypten gewesen bist und beachte und halte diese Gebote. Warum heißt es das Fest der Wochen? Es sollten eben 7 Wochen abgezählt werden und danach sollte das Fest gefeiert werden und darum heißt es an anderer Stelle auch das Pfingstfest. Pfingsten heißt ja 50 und 7 Wochen und am Tag danach war dann der 50. Tag, da sollte das gefeiert werden. Und weil die Zählung nach dem Sabbat begann, wurde dann das Fest an dem ersten Tag der Woche, an einem Sonntag gefeiert. Deshalb Pfingsten auch am Sonntag immer. Und das ist natürlich kein Zufall gewesen, sondern das passt wunderbar. Am ersten Tag der Woche, da beginnt etwas Neues. Es war das Fest der Erstlingsfrüchte und da bekam die Gemeinde die Erstlingsfrucht des Geistes. Es begann etwas Neues, ja, die Gemeinde, die Entstehung der Gemeinde. Und dann noch das Laubhüttenfest. Das ist auch ein Erntedankfest. Das wurde am Ende der Ernte gefeiert. Aber es war eben auch nicht nur ein Erntedankfest. Ihr wisst das, im 3. Mose, Kapitel 23, steht über dieses Fest noch Folgendes. 7 Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägypten geführt habe. Also diese geschichtlichen Ereignisse, die hier bedacht werden, durch diese Ereignisse ist sozusagen das Volk Israel erst überhaupt entstanden. Es sind Ereignisse der Geschichte, wir nennen dann diese Geschichte Heilsgeschichte. Und wenn Gott seinem Volk mehrfach befahl, das wird ja an verschiedenen Stellen, kommt das ja im Gesetz vor, in den verschiedenen Büchern, wenn Gott seinem Volk mehrfach befahl, die wichtigsten Ereignisse der Heilsgeschichte ausgiebig und regelmäßig zu feiern, wie viel mehr sollten wir das tun? Wir brauchen diese alttestamentlichen Feste nicht mehr zu feiern. Das ist klar. Aber warum? Nun, weil sie von Jesus erfüllt wurden. Weil sie von Jesus alle erfüllt wurden. Und weil Jesus diese Feste erfüllt hat, haben wir erst recht Grund zum Feiern. Ja, die Befreiung der Sklaverei aus Ägypten war eben eine Vorschattung der Befreiung aus der Sklaverei der Sünde durch Jesus. Wir haben Grund zum Feiern. Und wir machen das ja auch. Wir feiern die wichtigsten Ereignisse der Heilsgeschichte, die wichtigsten Ereignisse des Lebens Jesu, des Werkes Jesu. Und ihr wisst wahrscheinlich, dass ich diese Feste besonders liebe. Ich feiere sie richtig gern. Und ich bin da auch sehr traditionsbewusst. Ich achte auch auf viele außerbiblische Traditionen. Ja, sowas wie ein Weihnachtsbaum darf bei mir nicht fehlen und noch vieles mehr. Ihr könnt gerne noch bei mir vorbeikommen und euch das nochmal anschauen, wie bei uns Weihnachten gefeiert wird. Und deshalb war es für mich super interessant. Es war eigentlich so eine richtige Entdeckungsreise, durch diesen Text zu gehen. Ein Text, den man vielleicht eher als langweilige Erinnerung hat, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man die Bibel liest und dann ständig diese Stellen hat, wo die Feste beschrieben werden, dann sagt man sich, ja, man, dann haben die Opfer gebracht und das und 7 Tage und nochmal Tag und kein Sauerteig und so, ja, so habe ich den in Erinnerung gehabt, aber es war einfach genial und ich freue mich jetzt, ein paar meiner Entdeckungen an euch weitergeben zu dürfen. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Feste feiern gegen das Vergessen. Hier steht im Vers 3, du sollst kein gesäuertes dazu essen. 7 Tage lang sollst du ungesäuertes essen. Brot des Elends, denn in Hast bist du aus Ägypten geflohen, auf dass du des Tages deines Auszugs aus Ägyptenland gedenkst dein Leben lang. Und wenn wir dann diese Anweisung uns anschauen zum Passafest, dann wird klar, das Volk sollte sich nicht einfach irgendwie erinnern, so es war einmal, sondern es sollte immer wieder möglichst genau nachempfinden, nacherleben, wie es damals beim Auszug wirklich war. Wir kommen nicht einfach zusammen und ja, damals sind sie ausgezogen, lass uns mal was essen, sondern wir wollen das nachempfinden, wie war das eigentlich? Also am ersten Abend, ja, und dann durch die Nacht hindurch wurde dann dieses Passahlamm gegessen. Und dann durfte nichts übrig bleiben. Damals beim Auszug war das klar, die mussten früh sofort weiter. Die konnten sich nicht kümmern, um das Fleisch noch irgendwie zu versorgen oder zum Frühstück aufzubereiten. Das ging nicht. Die mussten flüchten noch in der Nacht. Man hätte das Fest doch etwas entspannter feiern können. Wenn man einmal ein ganzes Schaf macht, das hätte man doch noch ein paar Tage essen können. Nein, die sollten genau das nachempfinden. Wie war das damals? Und dann eben 7 Tage lang ungesäuertes Brot. Ja, das Volk musste hinausziehen und das Zeichen für den hastigen Aufbruch war eben das Brot. Der Brotteig konnte nicht erst durchsäuern, sondern sie mussten den frisch angesetzten Brotteig sofort backen, damit sie was für unterwegs hatten. Und genau das sollte das Volk wieder erleben. Und hier steht dann konkret das Brot des Elends, denn in Hast bist du aus Ägyptenland geflohen. Also zu diesem Gedenken gehört nicht bloß, ach, das ist so cool, wir sind alle errettet, sondern aus welcher Not hat uns Gott errettet? Und am spürbarsten geschah das natürlich durch das Passamahl selbst. Denn Passa, das heißt ja übersetzt vorübergehen. Und der Name kommt da, weil der Engel des Todes, der Engel des Gerichts, der durch Ägyptenland gegangen ist und überall die Erstgeburt getötet hat von Mensch und vom Vieh, dass dieser Engel an den Häusern der Israeliten vorbeigegangen ist. Warum? Weil sie dieses stellvertretende Opferlamm geschlachtet und gegessen haben. Wir wissen, das weist uns auf Christus hin. Also, Gott geht es nicht nur darum, dass wir feiern, sondern wie wir feiern. Es geht eben nicht nur darum, ja, dass wir uns irgendwie erinnern, so war das irgendwie, es war einmal, sondern wir sollen uns genau an alles erinnern. Wir sollen es uns vor Augen halten. Das Elend, unsere Verlorenheit und die gnädige, herrliche Errettung, die wir durch Christus erfahren haben. Paulus schreibt an die Epheser, Kapitel 12, Vers 11. Darum denkt daran. Und da meint er auch nicht nur einmal, sondern denkt immer wieder, denkt andauernd daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung, ihr wart ohne Gott in der Welt. Denkt daran, wo ihr herkommt. Jetzt aber in Jesus Christus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Und wie machen wir das? Wir treffen uns am ersten Tag der Woche. Wir treffen uns am Sonntag. Das ist von der Bibel her so vorgegeben. Und der Sonntag, dieser Tag, wo wir uns treffen, warum ist das der Tag? Weil das der Auferstehungstag ist. Das ist der Tag, wo Jesus auferstanden ist. Am ersten Tag der Woche. Wir beginnen jede Woche neu auf der Grundlage des Sieges, den Jesus errungen hat. Auf der Grundlage der Erlösung. Ist uns vielleicht nicht so bewusst, weil wir immer denken, Montag ist doch, geht doch die Woche los. Nein, heute geht die Woche los. Und zwar direkt, weil wir uns nochmal daran erinnern, ja, heute hat Jesus den Sieg errungen. Jesus ist auferstanden. Und dann feiern wir regelmäßig das Abendmahl. Auch da geht es um dieses wirklich, dieses Nacherleben. Wir sollen es sehen, ja sogar schmecken und fühlen, was hat Christus für uns getan. Welches Leid hat er für uns auf sich genommen und wie hat er dadurch unser Leid und unser Gericht getragen? Das wird uns da symbolisch gezeigt im Brechen des Brotes und im Trinken des Weines. Und genau so sollen wir nun auch Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt feiern. Und diese Feste nutzen, um uns Zeit zu nehmen, diese wichtigsten Ereignisse der Heilsgeschichte unserer Errettung zu betrachten und nachzuerleben. Und jetzt sagen viele Christen, ja, also da gehe ich ungefähr mit Karfreitag und Ostern und Pfingsten. Das sind ja alles Feste, die kann man auch zeitlich genau bestimmen. Die sind auch in der Bibel so vorgegeben. Das waren ja auch schon die Feste, die die Juden vorher gefeiert haben. Eben das Passafest so und so weiter. Aber wie ist das eigentlich mit Weihnachten? Das ist doch in der Bibel, das ist gar nicht richtig beschrieben. Es ist uns nicht geboten, dass wir es feiern sollen. Und der Zeitpunkt, das ist schon total unklar. Und dann die vielen Befürchtungen, das ist doch das Sonnenwendfest gewesen, das sind doch heidnische Feste, die da nur umformuliert wurden und so weiter. Nun, also wenn ihr euch dann mit der Thematik ein bisschen beschäftigt, werdet ihr interessante Entdeckungen machen, dass es gar nicht so sehr mit diesem heidnischen Sonnenfest zu tun hat. Dass das Weihnachtsfest viel früher festgelegt wurde. Es gab da ein Fest vom Sonnengott, was die Römer gefeiert hatten, aber auch da, das wurde erst später festgelegt, als das erste Mal Weihnachten festgelegt wurde. Wenn man ein bisschen genauer die Sache nachforscht, dann merkt man, dass dass der Termin für Weihnachten auch aus der Bibel abgeleitet ist. Jetzt nicht historisch, aber von geistlichen Dingen her. Ich möchte nur einiges erwähnen. Erstmal treffen wir uns am Heiligen Abend. Weihnachten ist erst am 25. Wir treffen uns am 24. am Abend, weil das eben dann die Nacht ist, wo Christus geboren wurde. Daran gedenken wir. In dieses nächtliche Geschehen. Und dann kommt eben nicht nur ein, sondern zwei Weihnachtsfeiertage, wie wir auch zwei Ostertage haben, weil das sind die wichtigsten Ereignisse. Ja? Die Fleischwerdung Gottes, die Inkarnation und die Auferstehung, das sind die wichtigsten Wunder, das sind die größten Wunder, das sind die Eckpfeiler. Die müssen wir wirklich uns Zeit nehmen zu bedenken. Deshalb eben zwei Feiertage und nicht nur einer. Aber jetzt, warum am 25. nun? Es hat mit der Geburt mit dem Schwangerschaftsbeginn zu tun. Die alten Kirchenväter gingen davon aus, dass die Welt sozusagen mit dem Frühling begann, weil mit dem Anfang fängt es an, mit dem Frühling beginnt das Jahr. Und die Neuschöpfung, die mit Jesu Erzeugung begann, beginnt eben danach auch im Frühling. Und demnach ist dann sozusagen im Winter der Zeitpunkt der Geburt. Und dann, warum der 25. nun? Das ist nach dem julianischen Kalender, der damals galt, die längste Nacht im Jahr gewesen. Die längste Nacht im Jahr. Also in der größten Dunkelheit, mitten in der Nacht, kam das Licht. Und dann feiern wir noch einen anderen Tag, oder kann man feiern oder gedenken, den Tag von Johannes dem Täufer. Das ist also der längste Tag im Jahr, der 24. Juli, nach dem alten julianischen Kalender. Und Johannes hat eben gesagt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und die Tage nehmen eben ab Weihnachten zu, sie wachsen und ab dem Johannistag nehmen sie ab. Und das sind alles Sachen, die die Kirchenväter sich sozusagen schon im 2. und 3. Jahrhundert überlegt haben, und deshalb sind sie auf dieses Datum gekommen, von geistlicher Natur bestimmt. Die wussten schon, dass das nicht unbedingt jetzt wirklich der Tag war, wo Jesus geboren wurde. Also nur mal so nebenbei, weil es da immer Diskussionen gibt, man könnte da noch viel mehr sagen. Ich will euch noch was vorlesen, ein längeres Zitat von Jochen Klautke. Der hat nämlich gepredigt letztes Jahr durch das Buch Esther. Und das Buch Esther, das endet ja mit dem großen Purimfest. Und er schreibt da Folgendes. Es gab den Sabbat jede Woche. Den hatte Gott als Feiertag eingesetzt. Es gab noch weitere Feste, die Gott dem Volk vorgeschrieben hatte, wie das Passafest oder auch das Laubhüttenfest. Das waren alles Feste, die Gott dem Volk befohlen hatte. Purim wurde ausdrücklich von Mordechai und Esther angeordnet. Das heißt, es ist nicht verbindlich von Gott für alle Juden befohlen worden. Aber Gott schien auch nichts dagegen zu haben, dass es gefeiert wurde. Schließlich hat er das Buch, das über die Entstehung dieses Festes berichtet, durch seinen Heiligen Geist eingegeben. In dieser Hinsicht ähnelt das Purimfest übrigens dem Fest, das wir in wenigen Wochen oder vor einigen Wochen feiern, Weihnachten. Auch Weihnachten ist kein Fest, das uns von Gott befohlen ist. Für uns Christen gibt es nur noch einen verpflichteten Festtag, und das ist der Sonntag. Alle anderen Feiertage des alten Bundes wurden in Jesus erfüllt und sind damit abgeschafft. Aber ähnlich wie am Purimfest erinnern wir uns als Christen an Weihnachten daran, dass Gott in unser Elend eingegriffen hat und es zum Guten geändert hat. Damals bei Esther dadurch, dass er Hamans Plan vereitelte, und später in Bethlehem, als er selbst in unser Elend kam, um uns aus unserem Elend herauszuholen. Wir sollen Feste feiern, um nicht zu vergessen. Um sich diese wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte und damit der Heilsgeschichte lebendig vor Augen zu halten, um zu gedenken und um zu danken. Um sich zu erinnern, aber nicht nur um sich zu erinnern, sondern wir sollen diese Feste auch feiern, um vorauszuschauen. Das ist mein nächster Punkt. Feste feiern, um unsere Hoffnung zu stärken, habe ich den genannt. Euch ist das ja sicherlich aufgefallen. In diesem Text wird mehrfach, 6-mal nämlich, der Ort des Heiligtums erwähnt, wo diese Feste unbedingt gefeiert werden sollten. Das war ganz wichtig. Und das bedeutete, alle diese Feste waren Pilgerfeste. Man musste also dahin pilgern.